Namaste und herzlich willkommen zum Podcast Faszination Freiheit. Schön, dass du wieder dabei bist und wie jede Woche haben wir heute wieder ein spannendes Thema mit wichtigen Tipps und Tricks, die auch dein Leben transformieren. Mein Name ist Thorsten Wittmann und ich bin internationaler Finanzautor, Speaker, Selfmade Multimillionär und Gründer einer der größten Geld-Communities im deutschsprachigen Raum. Und jetzt lass uns loslegen.
Ja, Deutschland und die EU, es driftet immer mehr ab. Ja, wie lange können wir noch in den Genuss kommen von unserem Lieblingskanzler der Deutschen, den Merz? Und wie lange kann der sich noch in der Macht halten? Wir sprechen heute über die AfD und wie wahrscheinlich ist ein direkter Krieg mit Russland? Und das werden wir diskutieren. Heute noch einmal zu Gast mit Dr. Markus Krall, ein gern gesehener Gast in unserer Community, bekannt für Klartext, was auch gerade diese Themen betrifft. Und deswegen freue ich mich sehr, Ihre Ansichten heute zu hören, was in diesem Bereich passiert. Schön, dass Sie heute noch einmal da sind, zugeschaltet aus Mallorca.
Danke für die Einladung, lieber Herr Wittmann, und herzliche Grüße an alle Ihre Follower und Zuschauer von hier aus. Ja, wir haben wieder interessante Themen in Deutschland und Europa.
Ja, ich sage auch mal, es wird irgendwie nicht langweilig und ich glaube, das wird es auch in Zukunft nicht werden.
Auf keinen Fall.
Im Übrigen an alle Zuschauer, wenn ihr auch zukünftig solche Interviewgäste nicht verpassen wollt, gerne YouTube-Kanal abonnieren mit dem Glockenzeichen. Und wir haben jede Woche neue spannende Gäste bzw. Inhalte von mir, von uns. Ja, die Umfragewerte rauschen in den Keller. Wir hatten noch nie einen so unpopulären Kanzler in Deutschland wie aktuell mit Friedrich Merz. Von dem her, wie lange werden wir noch in den Genuss kommen von diesem Kanzler in Deutschland? Wird es 2026 bereit sein, jähes Ende finden oder wie sehen Sie es?
Also man soll totgesagt, die leben ja bekanntlich länger. Ne? Und das gilt wahrscheinlich auch für die Kanzlerschaft von Herrn Merz. Ich halte Herrn Merz für einen der inkompetentesten oder vielleicht sogar für den inkompetentesten Kanzler, den wir in Deutschland seit 1945 je hatten. Das heißt was. Also es gab durchaus unterschiedliche heterogene Qualitäten, was unsere Bundeskanzler in der Vergangenheit angeht. Wenngleich bis im Prinzip Ende der 90er Jahre, also Helmut Kohl, der immerhin Deutschland geeint hat, inklusive solche Katastrophenperformances, wie wir sie in den letzten drei Kanzlerschaften Merkel, Scholz, Merz gesehen haben, eigentlich eher unüblich waren oder eigentlich gar nicht gegeben hat. Fairerweise hat Herr Merz ein Land übernommen, das schon auf der Rampe in Richtung Abgrund unterwegs war. Das heißt also, das war schon auf der abschüssigen Rampe und es hat Geschwindigkeit zugelegt zu dem Zeitpunkt schon. Und wenn Herr Merz seinen Verstand beieinander hat, dann wusste er das auch. Dann wusste er allerdings auch, dass so etwas nicht dadurch zu stehen, also zum Stehen zu bringen ist, dass man noch mehr anschiebt, sondern dass man auf die andere Seite des Wagens geht und dann versuchen muss abzubremsen, und zwar mit ziemlich heftigem Krafteinsatz, mit anderen Worten, mit echten Reformen und nicht mit dummem Gerede, um es mal so ganz brutal zu sagen. Was wir gesehen haben, ist, dass Kanzler Merz angetreten ist mit viel Versprechungen, keine neuen Schulden, Reformen, Ende der Migration. Also hat eigentlich alles versprochen, was die Bürger hören wollten und was eigentlich auch der Anspruch der Bürger ist, nämlich ein Politikwechsel. Aber es ist genau das eingetreten, was ja in der Diskussion zwischen ihm und Frau Weidel bei dem berühmten Kanzlerduell vor den Wahlen ja schon deutlich wurde, als Frau Weidel zu ihm sagte, ja, Herr Merz, wie wollen Sie denn all das erreichen? Sie haben sich ja durch die Brandmauer, die Sie bis in den Himmel aufgetürmt haben, dazu verdammt, mit der SPD zusammen diese Koalition zu bilden. Eine andere wird es nicht geben. Und wie wollen Sie das denn da durchsetzen? Sie werden es gar nicht durchsetzen. Gar nichts werden Sie durchsetzen, Herr Merz. Hat sie ihm damals so klipp und klar, nicht wörtlich, aber sinngemäß entgegengeworfen. Und genau so ist es auch gekommen. Herr Merz hat nicht nur nichts durchgesetzt, sondern er hat eigentlich beim Tempo noch massiv zugelegt. Also er hat die Energiepolitik genauso weiter betrieben wie die beiden Vorgängerregierungen. Er glaubt ja an, nach eigenem Bekunden, auch diesen Klimaquatsch. Das muss man sich mal vorstellen. Der Mann ist gebildet und glaubt diesen Schwachsinn, wo jetzt mittlerweile die Lügen und die Fälschungen und die falschen Modelle und die Fehlannahmen und was da alles an wissenschaftlichem Betrug gelaufen ist, aus allen Ritzen quillt. Ja, statt sich das mal anzugucken, weigert er sich. Aber er weigert sich natürlich auch, weil er kann sich nicht zugeben, dass er diesen Betrug nicht nur aufgesessen ist, sondern ihn auch mitbefördert hat. wenn man einmal lang genug in die falsche Richtung gelaufen ist, dann ist die Umkehr halt schwer. So, das heißt also, bei der Energiepolitik macht das schlimmer als seine Vorgänger sogar noch. Er hat ja auch gesagt, wir wollen, dass Öl und Gas so teuer werden, dass sich die Bürger das nicht mehr leisten können. Das hat er schon fast erreicht. Und bei dem Thema Infrastrukturpolitik hat er auch nicht delivered. Er hat zwar gigantische Schulden gemacht, aber er hat sie nicht in Infrastruktur umgesetzt, sondern er hat nur Haushaltslöcher damit gestopft mit diesen ganzen Sondervermögen. Ja, wenn man also, wir haben ja neulich das Gutachten des IFO-Instituts gesehen, ein einziges Desaster, es wird nicht mehr in Infrastruktur investiert. Das heißt, die Infrastruktur verfällt weiterhin in hohem Tempo und es wird nicht entsprechend repariert und nachgeliefert. Die Abschreibung übersteigt die Investitionen und damit ist der Verfall programmiert. Beim Thema Migration tut er jetzt so, als hätte er da irgendwas erreicht. Gar nichts hat er erreicht. Also indem man den Leuten eine Netto-Migration, was nur die Auswanderung und Einwanderung miteinander saldiert, in die Augen streut, was natürlich der größte Blödsinn ist, weil Einwandern tun ungebildete, nicht integrierbare, kulturfremde Personen mit hoher Affinität zu Gewalt und Kriminalität. Das ist nun mal halt leider so. Diese Affinität ist statistisch auch bewiesen. Und Auswandern tun hochqualifizierte Deutsche mit Universitätsabschluss und zwar nicht in Genderwissenschaften. 300.000 letztes Jahr. Absoluter Rekord. 300.000 qualifizierte Deutsche haben das Land verlassen und haben gesagt, nee, in diesem Land nicht mehr. So, das muss man ja auch erstmal schaffen. Dann beim Thema Schulden hat er auch nicht die versprochene Kehrtwende gemacht, sondern da hat er sich als größter Schuldenkanzler ever erwiesen. Und er hat das eine Thema, wo die Regierung Scholz noch nicht die Katastrophenregierung war, sondern irgendwie noch ein bisschen Vernunft hat walten lassen, da hat er sich auch die unvernünftige Position zu eingemacht, nämlich das Thema Krieg. Ja, also Merz ist Scholz plus Krieg. So die Gleichung kann man eigentlich so aufstellen. Und damit hat er sich extrem unbeliebt gemacht. Und zwar deswegen, weil er immer das Gegenteil von dem gemacht hat, was er versprochen hat. Und weil er jetzt x-mal beim Lügen erwischt worden ist. Er ist ein Kanzler, der das Volk nachweislich mehrfach in wesentlichen Punkten seiner Politik ins Gesicht wider besseres eigenes Wissen angelogen hat. Das ist nun mal nicht abzustreiten. Das weiß jeder. Ja, ich könnte jetzt 10 Beispiele aufführen, aber ich erspare uns das, weil wir es alle eh schon wissen. Das heißt also, dass man macht sich nicht beliebt, wenn die Beine der Lügen so viel kürzer sind als die eigenen. Ja, und dann natürlich die ökonomische Performance, die hinten rauskommt. All das kulminiert sich in einem ökonomischen Verfall. Die Zahl der Pleiten eilt von Rekord zu Rekord. Wir haben im ersten Quartal 500.000 Arbeitsplätze verloren. Wir haben Energiepreise so hoch wie noch nie. Wir haben die Rückkehr der Inflation, die Stagflation ist da. Der Krieg im Mittleren Osten wirkt sich stagflatorisch auch auf unsere Wirtschaft aus, beschleunigt jetzt den Verfall. Und dazu kommt, dass diese Kriegsrhetorik der politischen Eliten in Europa natürlich auch Investoren, internationale Investoren abschrecken davon, hier zu investieren. Wer geht denn in ein Land, in dem die Regierung sagt, morgen sind wir im Krieg mit Russland? Da muss man ja doch noch mit dem Klammerbeutel gepudert sein. Und die internationalen Investoren und die Märkte halten diese Kriegstreiberei und die Kriegsdrohung für realistisch. Und zwar deswegen, weil ihr liegt eine relativ simple Analyse zugrunde. Wenn unsere aktuelle politische Elite und damit auch Bundeskanzler Merz von der Macht vertrieben werden würde, dann würden all diese rechtlich und auch strafrechtlich grenzwertigen Dinge, die sie gemacht haben, von Corona, Aushöhlung der Bürgerrechte, Anlügen des Bundesverfassungsgerichts, Anlügen der Öffentlichkeit im Zuge der RKI-Protokolle, kam ja dann alles raus, das würde alles nicht nur zivil, sondern möglicherweise auch strafrechtlich aufzuarbeiten sein. Sowas kann ich nur verhindern, solange ich der Staatsanwaltschaft sagen kann, schlag das nieder. Solange die Staatsanwaltschaft an die Politik weisungsgebunden ist, greift die Politik ins Räderwerk des Rechtsstaats ein, um sich selbst zu schützen. In einer brutal antirechtsstaatlichen Weise. Interessiert die aber nicht. So, wenn das mal anders wäre, dann sind die natürlich rechtlich voll sozusagen vor Kimme und Korn der Justiz, ja, bildlich gesprochen. Und das wollen die natürlich nicht. Das heißt, die müssen alles tun, um das zu verhindern. Und da gibt es jetzt verschiedene undemokratische und antidemokratische Vehikel, die man nutzen kann. Oppositionsverbot, Meinungsfreiheitsunterdrückung, Zensur und ganz, ganz weit hinten auch der Krieg. Der Krieg, der stellt ja in der Ukraine, da hat man das Lehrbeispiel, der Krieg hat in der Ukraine Demokratie abgeschafft. Ja, der Präsident, der für 5 Jahre gewählt war, ist jetzt seit 7 Jahren im Amt. und macht auch keinerlei Anstalten, neu wählen zu lassen, weil er natürlich genau weiß, dass das Volk ihn sofort in die Wüste schicken würde. Und wenn er sein Amt los ist, dann würde die ganze Korruption, die auch an ihm klebt, ja auch strafrechtlich aufgearbeitet werden. Das will der natürlich nicht. Und das ist sozusagen, das ist der Extremfall. Und das Gleiche in Grün gilt für die ganzen europäischen Staatschefs und auch für unsere politische Klasse in Deutschland. Wenn sie in die Opposition muss, dann kommt es zur rechtlichen Aufarbeitung ihrer Verfehlungen, die sie in ihrer Arroganz der Macht und ihrer Machtvollkommenheit und Machtversessenheit gemacht haben. Die ganze Korruption kommt dann hoch. Und deswegen ist es real, dass die den Krieg wollen. Also nur ein Krieg rettet sie final vor diesem Zugriff, weil in einem Krieg kann ich dann Spannungsfall ausrufen, Kriegsfall ausrufen, Sonderrechte, also den Ausnahmezustand ausrufen und alle bürgerlichen Freiheiten und Rechte kann ich suspendieren ad infinitum nach Möglichkeit, also auf Dauer. Und deswegen braucht es den Konflikt mit Russland, weil man sich anders seiner Haut im wahrsten Sinn des Wortes nicht mehr erwehren kann in der politischen Klasse. Deswegen ist das eine reale Gefahr. Und deswegen ist es auch so extrem, aus einer Sicht internationaler Investoren, so ein extrem klarer Fall, hier in Europa nicht zu investieren.
Sie haben gerade auch die AfD bereits angesprochen. Auf die würde ich gerne mal weiter eingehen, weil die hat ja großen Rückenwind und ist ja aber auch gleichzeitig die Partei, die wohl am meisten polarisiert im aktuellen Umfeld. Aber aktuell mit deutlichem Abstand, ja, die meistgewählte Partei in Deutschland auf die 30% zuläuft, wenn heute Bundestagswahl wäre. Ist jetzt aber die AfD auch wirklich die Lösung? Würde sie die Titanic Deutschland wieder ins sicheres Fahrwasser bringen? Uli Hoeneß hat ja zum Beispiel aktuell gesagt, man solle sie ja ruhig mitregieren lassen, damit man dann sieht, dass die eh nichts können.
Naja, der Uli Hoeneß, wo fange ich bei dem an? Da lasse ich mich lieber nicht zu sehr aus, weil Bratwürste haben in der deutschen Politik schon seit sie ihre Anreizfunktion in Corona wahrnehmen müssten, so ein Geschmäckle, ja. Und als Bratwurstfabrikant soll er lieber bei seinen Leisten bleiben. Ich glaube, dass da viel zu viele Leute viel zu genau wissen, was denn passieren würde, wenn die AfD an die Regierung käme. Es ist immer wohlfeil zu unterstellen, dass es der andere nicht kann. Wenn man selber verseiert hat, dann sozusagen der andere kann es ja auch nicht. Da der ja auch noch nie eine Chance hatte, es zu beweisen, ist das ein wohlfeiles Argument, das kaufe ich nicht. Ich glaube, dass natürlich die Titanic Deutschland schon Schlagseite hat und ob und wie die gerettet werden kann, das hängt von den äußeren Umständen ab und auch von der Frage, wann kommt denn eine Opposition an die Macht? Und da die AfD die einzige relevante Opposition in Deutschland im Moment ist, denn alle anderen Parteien haben sich zur sozialistischen Einheitsbreipartei Deutschlands zusammengeschlossen und verteidigen jetzt unsere Demokratie. Übrigens, den Begriff hat Honecker auch benutzt. Also die DDR hat Honecker als unsere Demokratie bezeichnet. Das scheint irgendwie so ein hartnäckiges sozialistisches Ding zu sein. In libertären Kreisen nennen wir diesen Begriff übrigens Unsokratie, eine neue Art der Herrschaftsform von politischen Eliten, die sich vom Volk nicht bevormunden lassen wollten. Also da wird sich zeigen, was denn passiert. Also meine Hypothese ist, die AfD wird weiter an Zustimmung gewinnen. Die 30% sind so eine Art Wasserscheide. Wenn die erstmal übersprungen werden, dann wird es möglicherweise schnell gehen. Aber es gibt ein paar Beobachtungen in dem Wahlverhalten in ganz Deutschland, die relevant sind aus meiner Sicht. Das erste ist, dass der Westen dem Osten ungefähr mit einer Legislaturperiode Abstand folgt im Wahlverhalten. Das heißt also, wenn wir heute im Osten 42% AfD haben, dann haben wir es Ende der Bundestagslegislaturperiode 29 im Westen wahrscheinlich auch in Richtung 40%. Bis dahin werden wir wahrscheinlich im Osten deutlich über 50 liegen, wenn es so weitergeht. Und warum geht es so weiter? Die Antwort ist wahnsinnig simpel. Weil sich die Kartellparteien, CDU, CSU, SPD, Grüne, Linke und vielleicht auch die FDP absolut weigern, eine Kurskorrektur ihrer falschen Politik vorzunehmen. Es geht nicht darum, ob rechts oder links. Es geht darum, dass die Leute eine Kurskorrektur wollen und schon seit Jahren eigentlich konservative Mehrheiten wählen. Am Anfang war es CDU, FDP und eine kleine AfD. Da hätte man noch sagen können, okay, lasst uns das Ding unter Führung der CDU drehen. Aber die Brandmauer, die war schon da, als die AfD noch bei 5% lag. Da hat man schon gesagt, horribile Diktu, obwohl es damals auch schon keinen Anlass gab. Man hat die Brandmauer schon errichtet, als die AfD noch eine Professorenpartei von liberal-konservativen Professoren gewesen ist, die zum größten Teil aus der CDU und der FDP stammten. Ja, das also selbst da hat man ja die Brandmauer schon errichtet und seitdem hat man sie immer nur höher gebaut, umso stärker die AfD geworden ist. So, und jetzt hat man also sich jahrelang und weigert sich im Grunde bis zum heutigen Tag. Bis zum heutigen Tag weigert man sich, eine Korrektur der falschen Politik vorzunehmen. Und deswegen wird die Zahl der AfD-Wähler wachsen. Wenn man die AfD verbietet, das geht vielleicht im Westen gut, weil die Wessis, die können keine Revolution. Im Osten wird es mit Sicherheit nicht gut gehen. Das wird im Osten physisch schief gehen. Also die Osten, die Ossis, die werden sich die eigentliche Demokratie, nämlich dass das Volk der Souverän ist, nicht nochmal wegnehmen lassen. Das wird nicht passieren. Also da warne ich davor, wer wirklich glaubt, er könnte die Opposition verbieten, die als einzige das Angebot macht, dem Wunsch des Volkes entsprechend die politischen Richtungsänderungen einzuleiten, die das Volk will. Wer glaubt, dass das im Osten gut geht, ohne dass die Ossis zu Gewehr und Schaufel greifen, ja, der hat sich geschnitten. Da bin ich also ziemlich sicher, dass die sich nicht gefallen lassen. Da war nicht ausdrücklich davor, weil das die Abschaffung der Demokratie ist. Martenstein hat es ja wunderschön formuliert. Das ist die Abschaffung der Demokratie, wenn die Opposition im Lande verboten wird. Und insofern glaube ich, dass eine Regierungsverantwortungsübernahme durch die AfD eine Frage der Zeit ist. Ich halte es für am wahrscheinlichsten am Ende dieser laufenden Legislaturperiode. Und zwar deswegen, weil diese Parteien, umso schlechter ihre Umfrageergebnisse werden, umso kräftiger werden sie an die Macht klammern und umso mehr werden sie zusammengeschweißt. Also SPD, CDU und CSU sind in einer nibelungenartigen Schicksalsgemeinschaft zusammengeschweißt. Auf dem Weg in den Untergang stehen sie Rücken an Rücken bis zum letzten Moment, der ihnen ermöglicht ist. Und das ist 2029. Und wenn man mal sich anschaut, also seit Merz Kanzler geworden ist, hat die AfD pro Monat im Schnitt 0,9% zugelegt. Der Mann muss eigentlich nur noch 2 Jahre weiterarbeiten, dann hat die AfD im Land die absolute Mehrheit. Man muss den noch 2 Jahre weitermachen lassen, dann war es das. Und wenn die Krise an Fahrt gewinnt, dann geht es möglicherweise sogar noch schneller. Und insofern glaube ich, die Wende ist absehbar. So, und die wird allerdings koinzidieren mit einer ökonomischen Vollkatastrophe Deutschlands. Denn wenn die Jungs 2 Jahre so weitermachen dürfen, wie sie es jetzt machen, dann wird es Massenarbeitslosigkeit geben, Hochinflation geben, die Zombies werden sterben, die Verschuldung wird explodieren. Wahrscheinlich ist die Euro-Rettung Frankreichs bis dahin auch noch fait accompli. Also das wird so richtig schwierig. Aber das ist auch was Gutes. Und zwar deswegen, weil ohne, dass es richtig knallt, ohne, dass es richtig im Karton rappelt, wird's nicht möglich sein, Mehrheiten im Volk dafür zu begeistern, dass wir die Kettensäge brauchen. Wir brauchen aber die Kettensäge, wenn wir überleben wollen als Land und als Volk und als Nation, auch als Kontinent. Ohne, dass wir brutalst möglich die Kettensäge an all die sozialistischen Auswüchse und Wucherungen legen, die wir uns jetzt die letzten 30, 40 Jahre zugelegt haben. Ohne dass wir das machen, werden wir untergehen. Es wird einfach gar nichts übrig bleiben. Das ist der Untergang Europas. Also muss die Kettensäge her. Die Kettensäge wird aber erst in der Breite der Bevölkerung Zustimmung finden, wenn es so richtig in die Grütze gegangen ist und nicht vorher. Insofern bin ich auch ganz und gar dagegen, wenn die AfD sich jetzt auf eine Regierungsbeteiligung einlassen würde. Lasst die ihr Zerstörungswerk so weit zu Ende führen, dass es die überwiegende Mehrheit des Volkes kapiert, was erforderlich ist.
Schauen wir uns mal das Thema Außenpolitik an, das, was uns auch alle interessiert, was passiert zukünftig auch mit dem Thema Ukraine, Russland, könnte es eine kriegerische Auseinandersetzung geben. Der NATO-Generalsekretär Rutte spricht ja davon, dass Europa kriegstüchtig werden müsse. Der Verteidigungsminister Pistorius propagiert die Wiedereinführung der Wehrpflicht mehr und mehr. Gleichzeitig sind wir aber nur bedingt einsatzbereit. Also wie stehen Sie zur aktuellen Außenpolitik mit Russland?
Also ich halte die aktuelle Außenpolitik Europas, das ist der Europäischen Union und auch Deutschlands, für grundfalsch, grundverkehrt, auf einem Lügengebäude errichtet. Dieses Lügengebäude ist die Behauptung, dass der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, und es ist ein Angriffskrieg und er ist auch illegal, aber dass er unprovoziert gewesen sei. Das war er nämlich nicht. Er war provoziert durch eine permanente Einmischung über 2 Jahrzehnte des Westens in der Ukraine, wo man zuletzt 2014 eine demokratisch gewählte, legale Regierung gestürzt hat, mit Gewalt. Mit Gewalt und mit ein paar Milliarden CIA und Soros-Geld. Und dieser Sturz einer demokratisch gewählten Regierung hatte zur Folge, dass die russischsprachige Bevölkerung, die übrigens in der Ukraine tatsächlich die Mehrheit stellt, also die russischstämmige Bevölkerung nicht, aber die russischsprachige sehr wohl, die russischstämmige Bevölkerung sofort einer Verfolgung ausgesetzt worden ist, unmittelbar nach diesem illegalen Putsch. Und diese Verfolgung, die hat sich nicht darin erschöpft, Russisch als Amtssprache abzuschaffen und in den Schulen abzuschaffen und ein bisschen Kulturkampf zu machen, sondern da ging es um Leben und Tod. Da sind Schwadronen von Nazi-Brigaden aus diesem Azov-Bataillon und was es da sonst noch alles gab, in die Dörfer gegangen im Osten, im Donetsk-Gebiet und haben die Leute umgebracht. Und man hat Dutzende von Russen in Odessa ins Gewerkschaftshaus getrieben und das dann angezündet und die da ermordet. Und einer der Hauptverantwortlichen ist heute ein Kontaktmann der Ukraine mit der Europäischen Kommission, sitzt in Brüssel, hat da sein eigenes Büro. Ja? Und wurde nie zur Verantwortung gezogen. So, und dass das unprovoziert gewesen sein soll, das stimmt einfach nicht. Also die ganze Politik, die da gemacht wurde, beruht auf einer Lüge. Am Anfang waren die Europäer die Mitgezogenen, weil die eigentlichen Täter in dieser Sache, das waren die Regierungen Obama und Biden. Und als dann Trump an die Regierung kam und gesagt hat, nein, das ist nicht mehr im Interesse Amerikas, das machen wir nicht mehr weiter, haben die europäischen Eliten mittlerweile, waren sie von dieser Propaganda so von der eigenen Propaganda selbst zu Gehirn gewaschen, dass sie angefangen haben, das zu glauben. Und haben sich in einen Vitriol und in einen Hass reingesteigert, den wir eigentlich seit 1945 in Europa so nicht hatten. Die Art und Weise, wie heute über Russland gesprochen wird, das uns immerhin die Wiedervereinigung ermöglicht hat. Ja, und dass 27 Millionen Menschen im Zweiten Weltkrieg, den wir angefangen haben, by the way, verloren hat. Ja, und trotzdem uns die Wiedervereinigung ermöglicht hat. Dass im Grunde genommen schon immer deutschfreundlich orientiert war. Also die russische Bevölkerung und die russische Kultur ist extrem deutschfreundlich. Und wenn man überlegt, Odessa, wo also alle schreien, das ist ja eine ganz schlimme Vorstellung, dass da die Russen irgendwie Einfluss drauf haben könnten. Odessa ist eine russische Gründung. Und diese Stadt wurde gegründet von Zarin Katharina der Großen, einer Deutschen von Zerbst, die später Zarin von Russland geworden ist und Katharina die Große genannt wird. Ja, also dass man sich in einen solchen Vitriol reinsteigert, eine Sprache, die man zuletzt im Stürmer gelesen hat, 1945 oder 44. Ja, das ist eigentlich eine Ungeheuerlichkeit. Und wenn man auch sich es betrachtet, man hat die Russen in diesen Gebieten verfolgt, deswegen wollten sie ja auch da weg. Man hat sie so verfolgt, dass Russland irgendwann gesagt hat, das können wir nicht mehr länger zulassen. Zwischen 2014 und 2022 sind durch Artillerieangriffe der ukrainischen Regierung auf Zivilisten im Donetsk-Gebiet 14.000 Menschen ums Leben gekommen. Und wer früher die Nachrichten geguckt hat, der wusste das auch. Früher hat man das in unseren Nachrichten berichtet. Wer auf die alten Tagesschau- und Tagesthemensendungen geht, der findet es immer noch. Die sind alle nicht gelöscht. Da findet man's. Ja, wer auf die OSZE-Webseite geht, kann feststellen, dass in der Woche vor dem russischen Einmarsch die Ukrainer ihre Artillerieangriffe auf das Donetsk-Gebiet vervielfacht haben. Jeden Tag mit Artillerie in die Zivilbevölkerung reingeschossen und Tausende umgebracht. Ja, das war kein unprovozierter Angriffskrieg, sondern es war der Stopp eines Mordens. Jetzt kann man sagen, es ist trotzdem illegal, weil sie hätten sich in New York beim Weltsicherheitsrat eine Erlaubnis holen müssen. Wir wissen, wie das ausgegangen wäre, aber dass es unprovoziert wäre, ist eine Lüge. Und unsere politische Elite in Berlin und Brüssel und auch in London suhlt sich in dem Ergebnis ihrer eigenen Propaganda und kommt da auch nicht mehr so ohne weiteres raus, weil wenn die jetzt plötzlich sagen würden, nee, da liegen wir im Irrtum, dann würde jeder fragen, was habt ihr uns dann die ganze Zeit erzählt? Was ist denn das jetzt? Da würde ja ein Prozess ins Rollen kommen, der auch mit ihrer Entmachtung enden würde. Aber sie können sich auch aus den anderen schon genannten Gründen nicht entmachten lassen, weil sonst ihre ganze Korruption ja ans Tageslicht kommt. Ich habe neulich aus dem Mund eines früheren hohen NATO-Offiziellen den Satz gehört, dass man vermutet, und auch im Westen, also auch bei den westlichen Regierungen, vermutet man, dass mittlerweile mehr als 50-55% der gesamten Hilfsleistungen, die an die Ukraine fließen, zweckentfremdet werden. Mit anderen Worten, korrupt gestohlen werden. Also in den Kreisen, die selbst Verantwortung dafür tragen, dass das Geld hingeschickt wird und die uns die ganze Zeit erzählen, dass die Korruptionsbehauptungen über die Ukraine eine russische Erfindung und Lüge wären. Dort weiß man ganz genau, dass es keine russische Erfindung und Lüge ist. Es ist natürlich für die Russen super, dass es so ist, weil die können darauf hinweisen. Aber dadurch, dass es die Russen sagen, ist es noch lange nicht unwahr. Und Das ist eine Dynamik. Da fürchte ich das Schlimmste. Und zwar deswegen, weil diese Leute so gewissenlos sind, dass sie Black Ops machen. Also jetzt zum Beispiel die Drohne, die in der Ukraine runterkam. Wir hatten ja vor ein paar Monaten die Drohne, die auf dem Dach eines polnischen Hühnerstalls gefunden wurde, die ja von Last und Elast und Klebeband zusammengehalten war. Ja, konnte man ja sehen auf den Bildern. Und man sagt, wenn so ein Ding auf diesen Hühnerstall runtergefallen wäre, dann wäre der selbst ohne Explosion in sich zusammengebrochen. Sie war also dahin drapiert. Jetzt kommt in Rumänien eine Drohne runter, die von der Ukraine selbst elektronisch dahin abgelenkt worden ist, und sofort stellt Kanzler Merz sich hin und redet was vom Verteidigungsfall und von Beistandspflicht und von jedem Zentimeter des NATO-Territoriums werden wir mit allen Mitteln verteidigen. Ja, das ist die Sprache einer Kriegstreiberei, die mit der Realität nichts zu tun hat. Und es ist zu befürchten, dass diese Leute es ernst meinen. Ich traue ihnen das zu. Ich halte sie für verbrecherisch und kriminell genug. Das tue ich. Aber bisher war es so, dass sich Russland nicht hat provozieren lassen. Und Amerika hat durch seine Aufklärungsarbeit, durch seine geheimdienstliche Aufklärungsarbeit bei jeder Provokation bisher rechtzeitig sichergestellt, dass die Wahrheit ans Licht kam und man es nicht als Kriegsvorwand benutzen konnte.
Sie haben gerade gesagt, dass das Ganze schlimm ausgehen kann, beziehungsweise die große Frage, die uns ja auch alle interessiert. Und glauben Sie, dass es einen Krieg geben wird zwischen Deutschland und Russland, vielleicht sogar auch mit Österreich und der Schweiz?
Also die Schweiz glaube ich eher nicht. Ich glaube, dass in der Schweiz die Kräfte der Neutralität in dem Moment obsiegen werden und da der Rollo runtergeht, wo tatsächlich die Frage von Krieg oder Frieden unmittelbar vor der Haustür steht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Schweiz in einen Krieg gegen Russland mit reinzieht. Ich lebe ja seit 2 Jahren in der Schweiz und das glaube ich also absolut nicht. Österreich bin ich mir nicht sicher, wobei Österreich, da muss man ja mal sehen, hat sich zu ewiger Neutralität verpflichtet im Staatsvertrag 1955, bei der Russland Signatar und Garantiestaat ist. Ja, und da würde ich mir an Stelle der Österreicher auch mal langsam die Frage stellen, wie trete ich da eigentlich auf gegenüber einem Land, das auch mir gegenüber schon in den 50er Jahren die Großzügigkeit gezeigt hat, die es Deutschland gegenüber erst 1990 gezeigt hat. Ja, weil Deutschland sich eben stärker in diese NATO-Strukturen hat einbinden lassen und Österreich gesagt hat, wir sind neutral. Österreich sollte neutral sein und hat eine Regierung, die sich über ihre eigenen Verpflichtungen hinwegsetzt gerade. In flagranter Weise. Ich habe neulich mitbekommen, dass der russische Botschafter in Österreich kein Konto eröffnen konnte. Ja, der Botschafter eines großen Landes, Signatarstaat des Staatsvertrages, der die staatsrechtliche Grundlage der Republik Österreich bildet, kriegt kein Konto. Ja, wo sind wir denn?
Ja, und bezüglich Deutschland, sehen wir einen Krieg?
Bei Deutschland sehe ich die Gefahr mit am größten, und zwar deswegen, weil wir einen Haufen Kriegstreiber in der Regierung haben. Von Herrn Merz angefangen, über Herrn Pistorius, da gibt es also eine ganze Reihe von Leuten mit großem Einfluss, die auch gut durchfinanziert sind von der Rüstungslobby und die gleichzeitig glauben, dass die Art der Einigung Europas, wie sie ihnen vorschwebt, nämlich ein europäischer Zentralstaat, ein richtiger europäischer Zentralstaat unter Abschaffung der Nationalstaaten, das ist das, was die wollen, dass der nicht durchsetzbar ist ohne Krieg. Das stimmt ja auch, er ist nicht durchsetzbar ohne Krieg. Man ist wohl bereit, dieses Risiko einzugehen. Ich kann davon nur warnen, denn ein offener Krieg zwischen Europa und Russland wird in der Zerstörung Europas enden.
In dem Kontext muss man schon fast sagen, dass man sich den Olaf Scholz wieder zurücksehen. Der hat da zumindest in dem Punkt wirklich Ruhe behalten.
Zumindest in dem Punkt
deeskaliert.
Das ist richtig. Das ist richtig. Zumindest in dem Punkt hat Olaf Scholz mehr Vernunft bewiesen, als Herr Merz insgesamt im Leib hat. Aber ich habe ja schon vor den Wahlen gesagt, wenn Merz Kanzler wird, das ist die Wirtschaftspolitik von Scholz plus Krieg. Und natürlich, die Rüstungslobby wird ja auch im Moment stärker sogar, weil jetzt einige Automobilkonzerne beispielsweise, die ja schon vor 5 bis 10 Jahren auf die Sirenengesänge der Politik gehört haben beim Thema Elektromobilität und die damit jetzt gewaltig auf die Schnauze gefallen sind, glauben, sie könnten sich, nachdem sie der Politik einmal gefolgt und auf die Schnauze gefallen sind, ihr jetzt ein zweites Mal folgen und Teile ihrer Produktion in die Rüstung umwidmen, was auch in wenigen Jahren zu Ende sein wird. entweder weil es Krieg gibt und dann wird diese Rüstung als erstes zerschossen. Also die Standorte sind ja alle bekannt. Also wenn es einen offenen Krieg gibt, dann wird Russland am ersten Tag eine Barrage an Raketen auf alle Rüstungsunternehmen in Europa abschießen. Da bleibt nur noch Asche übrig. Ja, die sind ja nicht irgendwo versteckt, so wie in der Ukraine viele Dinge versteckt sind, aber die Russen kriegen es ja oft trotzdem raus, wo sie da produzieren, sondern die sind ja alle offen. Das weiß ja jeder, wo da produziert wird. Das ist, die Standorte sind bekannt. Und das wird das Erste sein, was da fällt. Und das wird sehr unlustig. Also wenn die Leute ihren Willen kriegen, dann gilt für die der Satz, es gibt nur zwei Unglücke im Leben eines Menschen. Nicht zu kriegen, was man will, oder zu kriegen, was man will.
Ja. Eine Frage, die ich relevant finde, weil ja die Immobilien sind ja das deutschen liebsten Kindes. Und wenn wir jetzt wirklich einen Krieg sehen sollten, ja, mit Deutschland und Russland oder wo Deutschland stärker involviert ist, das heißt, wie wird es mit Immobilienmärkten aussehen? Und ebenfalls, dass sich sogar auch noch in Nachbarstaaten niederschlagen kann. Also wie sehen ja. Sie Immobilienmärkte, gerade wenn es da reingeht, dann wird es, glaube ich, nicht so optimal in diesem Bereich laufen.
Absolut nicht. Ich empfehle ja auch auf keinen Fall, in Deutschland im Moment Immobilien zu kaufen. Und wenn man sie hat und sie einigermaßen günstig loswerden kann, dann weg damit. Ja, also, aber nicht nur deswegen, sondern weil der Immobilienmarkt ist durch das Habeck'sche Heizungsgesetz zerstört, das neue Energiegesetz oder Energieeffizienzgesetz oder wie sie es auch nennen, ist das gleiche in grün oder in schwarz, je nachdem, wie man es tituliert, ja, nur in den Auswirkungen auf den Immobilienmarkt noch schlimmer in Kombination mit anderen Maßnahmen, die diese Regierung ja auch gemacht hat. Also der deutsche Immobilienmarkt ist ein Desaster und wird sich so schnell nicht wirklich erholen. Das alle Voraussetzungen für eine Erholung sind gekillt worden von dieser Regierung. Und wenn es zu einem Krieg kommt, dann wird man die Immobilien auch noch zusätzlich mit einer Zwangsanleihe belegen, so eine Art Kriegszwangsanleihe, wo man einen Hypothekenkredit auf alle Immobilien drauflegt, den dann die Eigentümer über die nächsten 30 Jahre abzahlen dürfen.
Ja, wir wollen ja auch immer möglichst konstruktiv und positiv einen Abschluss finden. Ja, also vielleicht noch ein paar abschließende Tipps einfach. Was kann ich jetzt tun? Wie bereite ich mich und meine Familie auf diese unschönen Dinge vor? Was auch immer jetzt auch in Deutschland oder auch in Österreich und in der Schweiz es weitergeht.
Also meine Empfehlung bleibt die gleiche. Diversifikation ist der Schlüssel, aber im Moment aus Deutschland raus diversifizieren. Das heißt, ein Drittel Edelmetalle, aber im Ausland. Ein Drittel Aktien, aber keine Aktien in der EU im Wesentlichen, sondern was habe ich im Portfolio? Ich habe Schweiz im Portfolio, ich habe Vereinigte Staaten im Portfolio, ich habe China im Portfolio mit Fokus auf Big Tech, KI, Robotik, Weltraum, Rohstoffe, Energierohstoffe, alles, was Greta hasst, wie es so schön heißt. Jetzt neuerdings kommt Kunstdünger dazu. Und beim Thema Immobilien, ja, da gibt es gute Immobilienstandorte. Die habe ich ja an anderer Stelle schon mal auch mit Ihrem Publikum geteilt. An der Liste hat sich nicht wesentlich was geändert, außer dass Chile jetzt dazugekommen ist als möglicher interessanter Markt jetzt, wo Präsident Kast die Amtsführung übernommen hat und in ähnliche Richtung gehen wird, wie das Argentinien auch gemacht hat.
Wunderbar, vielen Dank für die Einschätzung. Haben Sie auch bei mir Piccolo wieder zu Gast, da kann man an dieser Stelle gerne anknüpfen. Und von dem her, wir freuen uns immer auf Sie, Ihre Updates und mal sehen, was bis zum nächsten Mal wieder passieren wird.
Genau.
Ja, herzlichen Dank.
Bis dahin.
Genau. Und wenn dich, euch das auch zukünftig interessiert, gerne YouTube-Kanal abonnieren mit dem Glockenzeichen. Und unser wöchentlicher Tippverteiler-Link unter von dem Video sind immer alle Themen unserer bunten Community enthalten. Also, bis bald.
Schön, dass du wieder dabei warst. Wenn dir der Podcast gefällt, erzähle gerne dein Umfeld davon, sodass auch dieses von den Inhalten profitieren kann. Und falls du es nicht schon gemacht hast, abonniere den Kanal, damit du künftig keine Folge verpasst und vor allen anderen informiert bist. Gerne kannst du uns auch einen Kommentar und eine positive Bewertung bei Apple Podcast dalassen. Bis zum nächsten Mal, dein Thorsten Wittmann.